herzlich willkommen zu Bühne 2 bei den Tagen der digitalen Freiheit in Tübingen. Tag 1 ist schon ein bisschen spät, ich bin ein bisschen kaputt. Jetzt hier auf Bühne 2 Christo Lazarevic zum Thema Widerstand und Protest in Serbien, die Studentenproteste, die jetzt schon mehrere Monate gehen. Christo ist Journalist, Experte für Dinge am Balkan, TM, und hält jetzt zum ersten Mal den Vortrag zu diesem Thema. Viel Spaß!
Ja, hallo allerseits. Semester der Protestler, so haben wir unsere 5-Podcast-Sendungen dazu genannt. Dann hätte ich das auch für einen guten Titel für den Vortrag. Also, was passiert gerade in Serbien? Es gibt in Novi Sad, in der zweitgrößten serbischen Stadt nach Belgrad, einen neuen Bahnhof, der hier relativ schön renoviert aussieht. Es ist das Prestigeobjekt der serbischen Regierung. Es gibt eigentlich zwei richtig große Prestigeobjekte. Das eine ist das Bauprojekt Beograd na Vodi, Belgrad am Wasser in der Hauptstadt. Und das andere ist quasi der Bahnhof in Novi Sad und vor allem die damit verbundene Strecke, die irgendwann mal von Belgrad bis nach Budapest führen soll. Und ich weiß noch, als das Ding eröffnet hat, es wurde in 2 Wahlkämpfen hintereinander 2-mal wieder eröffnet, weil man halt 2-mal damit Wahlkampf machen wollte. Und ich weiß auch, dass ich das erste Mal damit gefahren bin, und es ist tatsächlich recht praktisch, weil zwischen Belgrad und Novi Sad liegt nicht, also mit dem neuen Zug kann man das in 35 Minuten fahren. Früher hat man dafür tatsächlich 1,5 bis 2 Stunden gebraucht und musste Busse nehmen oder selber mit dem Auto fahren. Also an sich ist diese Zugstrecke eigentlich ganz gut. Blöderweise musste die schnell fertig werden, damit sie 2-mal im Wahlkampf eröffnet werden kann. Und man hat sich an gewisse Bauvorschriften nicht gehalten. Das Projekt ist auch Teil der sogenannten chinesischen Seitenstraße-Initiative, also große Infrastrukturprojekte, die China in der ganzen Welt macht. Sehr zentral sind da der Hafen von Piräus, in dem sie sich eingekauft haben. Und eben diese ganze Strecke Belgrad-Budapest gehört auch dazu. Allerdings ist es nicht wie bei anderen teils aus China finanzierten Projekten, dass da hauptsächlich chinesische Unternehmen und Arbeiter sind. Das gibt es auch. Hier sind es vor allem serbische Subunternehmer, die dort gearbeitet haben. So, und ihr seht hier dieses Vordach. Das spielt dann noch eine große Rolle. Und vielleicht, um mal zu zeigen, wie mit diesem Bahnhof beworben wurde, habe ich dieses Video rausgesucht. Das ist Alexander Vucic, der amtierende Präsident, a.k.a. Autokrat. Und gegenüber von ihm sitzt gleich Viktor Orban. Und ihr seht, wie er in diesem Zug sitzt, um die neue Strecke einzuführen. Und weil sie ja von Belgrad nach Budapest soll, ist dann auch Orban dabei. Und achtet mal darauf, was Herr Vucic macht und wie Herr Orban darauf reagiert. Also guck mal, wem er winkt. Und Orban winkt auch kurz und dann ist er so ein bisschen, was zur Hölle machst du da? Und hier nochmal ein freier Fahrt, da ist niemand und er winkt aber nochmal raus. Also so ein Verhalten funktioniert halt wirklich nur, wenn du fast alle Medien im Land kontrollierst und die nicht zeigen, was du da machst. Nochmal, weil es so schön ist. So, jetzt wird es aber nicht mehr so lustig. Am 1. November ist dieses Bahnhofsvordach eingestürzt und hat erstmal 14 Menschen sind direkt gestorben, 2 später im Krankenhaus. Eine liegt noch im Krankenhaus im Koma, eine inzwischen 24-jährige Studentin und junge Mutter, Medizinstudentin. Boah, da kann ich nur das Beste wünschen. Nachdem dieses Vordach gefallen ist, hat die Regierungsseite zunächst behauptet, es hätten gar keine Bauarbeiten stattgefunden am Vordach des Bahnhofs, was ein bisschen absurd ist. Novi Sad ist eine Stadt von der Größe Mannheims. Der Bahnhof ist mitten in der Stadt. Es gibt über Monate hinweg, das wird ja ständig fotografiert, also jeder weiß, dass da Bauarbeiten stattgefunden haben. Aber die erste Antwort war, nein, nein, keine Bauarbeiten, nichts passiert, nicht unsere Schuld. Ja, und dann gab es natürlich Korruptionsvorwürfe, die sehr naheliegend sind, auf die man auch erst nicht zu sehr reagiert hat. Und dann haben Leute angefangen zu demonstrieren erstmal. Und darauf haben wir mit massiven Repressionen geantwortet. Und man kann sagen, die erste Phase des Protests waren erstmal Demonstrationen. Dann wurden die Fakultäten besetzt. In ganz Serbien gibt es 80 Fakultäten, von denen die Mehrheit teilweise auch komplett besetzt war. Und dann haben die Studierenden dort angefangen, Pläne auszurufen und sich basisdemokratisch organisiert, im Pläne, wo jeder mitreden kann und man am Ende versucht, zu konsensualen Entscheidungen zu kommen. Das ist genauso anstrengend, wie es klingt, hat aber überraschend gut funktioniert. Und man hat sich anfangs bei den Fakultäten auf 4 Grundforderungen geeinigt, die man haben möchte. Zuerst die Verantwortlichen für den Einsturz des Bahnhofsvordachs sollen zur Verantwortung gezogen werden. Alle Dokumente zu dem Bau sollen veröffentlicht werden. Da hat man gesagt, das geht nicht, weil wir haben ja diese Verträge mit China und wir dürfen das nicht veröffentlichen. Ein Teil wurde inzwischen veröffentlicht, ein Teil nicht. Alle Aktivistinnen sollen freigelassen werden, also wenn sie zum Beispiel gekidnappt wurden, erzähle ich auch gleich. Mehrere wurden auch inhaftiert. Und das Letzte ist, dass und die Leute sollen bestraft werden, die irgendwie verprügelt haben, etc. pp. Darauf gehe ich gleich ein. Und die Unis sollen 20% mehr Geld bekommen. Das waren die ersten Grundforderungen, auf die man sich geeinigt hat. Interessant daran ist, dass sie nicht gefordert haben, dass Aleksandar Vučić, der Präsident Serbiens, zurücktritt. Und man könnte jetzt meinen, das ist ja nicht besonders radikal, wenn sie doch nicht mehr fordern, dass der Präsident zurücktritt, der, naja, man könnte schon sagen, Kopf dieses korrupten Systems ist, dass solche Unglücke überhaupt ermöglicht. Aber das, da versteht man den Punkt nicht. Ich habe auch länger gebraucht, um das zu verstehen. Aber die Studierenden haben den Satz geprägt, nie nadlegen, was bedeutet, er ist nicht zuständig. Das heißt, sie haben die Autorität von Aleksandar Vučić überhaupt nicht anerkannt. Und Serbien ist per Verfassung ein parlamentarisches System. Das heißt, der Präsident hat ähnlich viel zu melden wie in Deutschland. Er hat vor allem repräsentative Aufgaben. Das heißt, Herr Vučić ist für all diese Dinge, die er da tut und sagt, nicht verantwortlich. Und die Studierenden haben dann eben nicht dieses Spiel mitgespielt, zu sagen, du bist der Kopf, du bist der Chef, du bist die große Autorität, du musst weg. Nein, sie haben seine Autorität überhaupt nicht anerkannt, sondern gesagt, wir wollen unsere Rechtsstaatlichkeit wieder haben. Und das ist eigentlich radikaler, weil sie sein Spiel nicht mitgespielt haben und nicht gesagt haben, du musst weg, sondern weil sie gesagt haben, du bist nicht zuständig, wir wollen unsere verfassungsmäßige demokratische Ordnung in diesem Land wieder haben. So. Ein paar Beispiele für Gewalt und Repression gegen Demonstrierende war schlichtweg Kidnapping. Also bei einer Demonstration in Novi Sad, nach ein paar Tagen, wurden 2 junge Frauen, Mida Pajic, damals 21, und Dorothea Antic, damals 23, schlichtweg von 2 Transportern, also da sind 2 Transporter gehalten mit mehreren Männern drin, die sich nicht ausgewiesen haben. Und die haben die in die Transporter reingezogen, in irgendein Gebäude gebracht und mehrere Stunden befragt. Jetzt könnte man meinen, die wären von der Polizei festgenommen worden oder vom Geheimdienst. Die Leute, die es gemacht haben, sind relativ sicher vom BIA, dem serbischen Geheimdienst. Aber offiziell wurden die nie befragt oder festgenommen. Also das ist halt, das ist der Stand der Rechtsstaatlichkeit in Serbien aktuell. Die wurden dann nach ein paar Stunden freigelassen und bis heute wurde nicht anerkannt, dass die irgendwie mitgenommen wurden oder irgendwas passiert ist. Diese Demonstration ging dann weiter und es kam zu massiver Gewalt gegen Demonstrierende. Und Ende Januar hat dann der Ministerpräsident Miloš Vučević, nicht mit Vučić zu verwechseln, seinen Rücktritt erklärt. Vučevićs Rücktritt haben die Studierenden durchaus gefordert, aber nicht, weil er Ministerpräsident ist, sondern weil er zur Zeit des Baus des Bahnhofs in Novi Sad Bürgermeister von Novi Sad war. Deswegen haben sie eine direkte Verantwortlichkeit von ihm dafür gesehen. Das war der Grund, warum sie ihn loswerden wollten. Und er musste am Ende gehen, weil Ende Januar bei einer Demonstration Leute aus der Parteizentrale der regierenden SNS, das ist die alles bestimmende Partei in Serbien, wo du ein Parteibuch haben musst, wenn du irgendeinen Job haben willst, der was mit dem Staat zu tun hat, was in Serbien sehr viele sind. Da sind Leute aus der Parteizentrale gekommen, haben mehrere Leute verprügelt und einer jungen Frau den Kiefer gebrochen. Und die Leute kamen aus der Parteizentrale und man konnte auch Verbindungen zum Herrn Ministerpräsidenten da herstellen. Also in Deutschland redet man darüber, wie kann man Politiker im Wahlkampf schützen, damit sie nicht verprügelt werden. In Serbien musst du dich vor den Leuten schützen, die aus der Parteizentrale kommen, weil die dich verprügeln wollen. So. Und beim nächsten Video, das ist jetzt schon ein bisschen eine ernst gemeinte Triggerwarnung. Also wer nicht hinschauen will, macht's mal nicht. Es wurden relativ viele Leute angefahren bei den Blockaden. Es gab Straßenblockaden, das war eigentlich eine der häufigsten Protestformen. So ein bisschen wie in Deutschland bei der letzten Generation. Und in Serbien wurden die mehrfach angefahren und es gibt ein Video davon. der Frau geht's gut, sie war im Krankenhaus, aber es geht ihr wieder gut. Und ich spiele es jetzt ab und es dauert 15 Sekunden und wer nicht hinschauen will, guckt nicht hin. Und ich spiele das jetzt kurz ab. Ihr seht das Auto da kommen. Solche Fälle.
Kein Stunt.
Das ist kein Stunt, nein, nein. Der aktuelle Stand ist übrigens, dass das war eine Frau am Steuer, die die Studentin angefahren hat. Die wurde inzwischen von Vucic begnadigt. Also es wurde ein Gerichtsverfahren und eine Untersuchung eingeleitet, die wurde inzwischen begnadigt. Weil sie ist ja nur ihres Weges gefahren, die Studenten standen im Weg. Als dieses Video ging viral in Serbien, mit einem Schnitt einer Rede von Alexander Vucic, nicht zu dem Fall, aber zu einem anderen. Es gab am 1. Dezember, eineinhalb Monate davor, schon einen Fall, wo jemand angefahren wurde in Požarevac. Und da hat Vucic gesagt, ja, die standen halt im Weg rum, der Mann wollte nur seines Weges fahren. Und sie haben quasi diese beiden Sachen nebeneinander geschnitten und das war dann schon, hatte sehr großes Mobilisierungspotenzial in Serbien, weil viele Leute sich aufgeregt haben. Und sogar der serbische Nationalheilige Novak Djokovic hat sich dann zu Wort gemeldet und gesagt, so geht es nicht. Ihr lacht, Djokovic ist sehr, sehr wichtig. Kommen wir gleich noch dazu. Der beste Tennisspieler aller Zeiten. Nochmal, wir hier bei einem Tech-Kongress sind. Kongress. ein Tech-Treffen. Eine Sache, die sie machen, ist der Einsatz von NoviSpy. Das ist eine Überwachungssoftware. Und da gibt es zum Beispiel Nikola Ristic, ist einer der Betroffenen. Das ist der hier. Das ist ein Amnesty-Bericht davon. Die haben sich mehrere Leute angeschaut, die mit NoviSpy ausspioniert wurden. Und Nikola ist, glaube ich, an der FDU, an der Uni für dramatische Künste, also Film und so. Bin aber gar nicht sicher, aber der gehört auf jeden Fall zu den Leuten, die kurz nach dem Einsturz des Bahnhofs vor das Demonstration in Belgrad organisiert haben. Und dann ist das passiert, was sehr üblich ist beim Einsatz von NoviSpy in Serbien. Er wurde auf die Polizeistation berufen, musste sein Handy abgeben, hat sein Handy wiederbekommen und hatte dann dieses Spyware drauf. Und die serbischen Behörden sind da nicht ganz so effizient wie andere. Die brauchen schon noch physischen Zugang auf dein Gerät, um das da installieren zu können. Und die Grundlage ist, also die müssen ja überhaupt an das Handy reinkommen. Wie knacken sie das? Sie knacken es üblicherweise mit Cellebrite. Das ist eine Software, die sie genutzt haben. Die kommt ursprünglich aus Israel und wurde, und das ist wirklich das Absurde, der Staat Norwegen hat über das UN-Projektbüro, also das Büro der Vereinigten Staaten, den Einsatz von Cellebrite für Serbien finanziert, mit der Begründung, dass Serbien EU-Standards bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität erreichen kann. Also es war so eine Koproduktion von Norwegen, UN, EU und Israel, die dann quasi Serbien dabei geholfen haben, Journalistinnen, Aktivistinnen und noch viele andere Leute besser auszuspionieren. Also in Serbien ist oft Thema, die nutzen auch chinesische Gesichtserkennungssoftware, es ist außerhalb der EU, die können das machen. Das wird sehr oft thematisiert. Aber dass hier auch andere Akteure irgendwie dabei helfen, autoritäre Maßnahmen zu bringen, nicht. Also das kann man sich vielleicht noch mal im Hinterkopf behalten, weil es ganz interessant ist. Genau, und wenn man dann NoviSpy drauf hat, haben sie ja Zugang zum Telefon, zu Kontakten, können von außen auch Mikrofon anschalten und die Kamera auch. So. Ja, also es muss schon an sein, aber die können das, glaube ich, anmachen, ja, von außen. Also Mikrofon und Kamera können sie anmachen. Der Vorteil bei NoviSpy ist, das ist, also bei Pegasus ist es komplizierter. Ich habe mal für einen Politiker gearbeitet, bei dem es den Verdacht gab, weil er viel in Griechenland zu tun hatte, dass er das vielleicht drauf hat. Wenn du herausfinden willst, ob Predator oder Pegasus Software irgendwie bei dir auf dem Rechner oder dem Telefon ist, das ist sehr sophisticated. Das kann mehrere Wochen dauern, das wirklich richtig durchzuchecken. NoviSpy ist einfacher. NoviSpy ist tatsächlich eine Anwendung, die auf dein Handy installiert wird. Und okay, klar, da steht jetzt nicht NoviSpy, wir spionieren sie aus. Aber du kannst über das Ausschlussverfahren relativ leicht herausfinden, ob du das drauf hast oder nicht. Das geht binnen von ein paar Minuten, wenn man weiß, wie es geht. Ja, also wenn du es weißt, kannst du das probieren, genau. Wenn du es nicht weißt, klappt das halt nicht so gut. Und wenn du Daten überträgst, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber ja, also Fragen machen wir nachher, okay? Genau. Dann kam es zu einer zweiten Phase der Proteste, nach diesen massiven Repressionen und zur Mobilisierung, zur Demonstration im ganzen Land. Und das waren dann nicht mehr nur Studierende, die dabei waren. Und vor allem, und das ist besonders in Serbien gab es in den letzten 10 Jahren immer mal wieder Proteste, aber die waren schon sehr stark auf Belgrad konzentriert und die waren schon sehr stark auf so ein liberales, linksliberales oder linkes Milieu fixiert. Und es war nie die Bevölkerungsmehrheit, die hinter diesen Protesten stand. In Belgrad vielleicht schon, im ganzen Land nicht. Und was jetzt in Serbien losging, ist es wirklich bis in kleinste Dörfer hinein, wo eigentlich nie demonstriert wurde, es Demonstrationen gab. Und eine Strategie der Studierenden war, die waren ja auf Fakultäten im ganzen Land verteilt, dass sie mit dem Fahrrad oder auch mit Fußmärschen durchs ganze Land gelaufen sind zu Großdemonstrationen, die in verschiedenen Städten angesagt wurden. Und das hatte den Vorteil, dass sie durchs Land gekommen sind und relativ viele Leute getroffen haben. Der eine Vorteil davon war, dass die Leute, die auf dem Weg sind, quasi relativ leicht Solidarität zeigen konnten, indem sie den Studierenden irgendwie Betten angeboten haben oder was zu essen gebracht haben oder sowas. Und das andere war, dass die Medien, die fast alle unter der Kontrolle des Regimes stehen, die ganze Zeit erzählen, das sind aus dem Ausland gesteuerte Leute, die hier eine farbige Revolution machen wollen, also Color Revolution, Verschwörungsideologie etc. pp. Aber wenn die Studis wirklich im ganzen Land sind, überall verteilt und dann noch durch die Käfer laufen und die Leute die sehen, dann denken die sich irgendwann, hey, die sind gar nicht so, wie uns im Fernsehen erzählt wird. Also das war strategisch schon relativ schlau. Und es war wirklich hart. Also ich habe in Belgrad Leute gesehen, die sind nach 4-5 Tagen Fußmärschen über 100 Kilometer da angekommen und sind erstmal ins Rote Kreuzzelt und mussten sich die Beine verbinden lassen. Das sah teilweise auch nicht mehr so schön aus. Genau. Und was dann kam, war Unterstützung weiter Teil der Bevölkerung. Ja? Zum Beispiel Taxifahrer. Es gab einen großen Protest in Novi Sad. Und die Taxifahrer, das waren schon hauptsächlich Männer, aber okay, die Taxifahrerinnen haben die dann umsonst wieder zurückgefahren. Also solche Sachen. Kulturschaffende, Akademia war eh dabei. Bei Akademia ist es so, die Akademia, die Fakultäten und Universitäten in Belgrad sind eine der letzten Orte, die noch eine gewisse Autonomie haben und nicht komplett von der SNS, der quasi Regierungspartei, kontrolliert werden. Da gibt es inzwischen auch massive Repressionen, zum Beispiel, dass Dozenten oder Mitarbeitern die Gehälter gestrichen werden und sowas. Klar, Gewerkschaften sind auch dabei. Biker, das war ganz interessant. Ihr habt ja gerade diese Szene gesehen, wo die Autos in die Leute reingefahren sind. Dann haben sich Biker hingestellt, also wirklich so harte Biker-Dudes, die sich da halt hingestellt haben und quasi die Blockaden geschützt haben, damit da keiner reinfahren kann. Die standen da halt irgendwie so 20, 30 mit ihren Motorrädern rum. Und es waren nicht nur die Biker, sondern es waren auch ganz viele Landwirtinnen dabei. Ganz viele Bauern waren da am Start. Und wirklich, also in Deutschland sind ja Bauernproteste jetzt nicht für ihren progressiven Charakter bekannt normalerweise. Aber in Serbien sind es wirklich die Bauern, die da die Straßen dicht machen für die Studierenden. Und da redest du mit Leuten, die haben doch 5 Zähne im Mund und kommen aus 50 Einwohnerdörfern, die du nicht kennst. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breiter Teil der serbischen Gesellschaft, die bei diesen Protesten sind. Und was ich in Deutschland dann oft gefragt wurde, war, wie haben die Studenten es denn geschafft, die Studierenden, wie haben die es denn geschafft, dass diese ganzen Berufsgruppen bei denen dabei sind? Ein Teil der Antwort ist, dass das serbische Bildungssystem sehr viel durchlässiger ist als in Deutschland. Das heißt, Leute, die an der Uni sind, haben nicht alle Eltern gehabt, die an die Uni waren. Das heißt, Leute, die an der Uni sind, die reden nicht mit irgendwelchen Landwirten oder Taxifahrern oder Bikern oder so, die reden mit ihren Eltern oder mit ihren Großeltern. So haben sie das geschafft, diese Mobilisierung voranzutreiben. Genau. Und dann begann eine Phase, in der das System Vučić begonnen hat, die Proteste zu kopieren. Und sie haben dann im Regierungsviertel zwischen Präsidentenpalast und Parlament ein Protestcamp aufbauen lassen. Das war für die Studierenden, die zurück an die Unis wollen. Es wurde Charzilent getauft. Warum genau, ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist eigentlich sehr lustig. Ich war dort und ich muss sagen, also nichts gegen Leute, die lange studieren, aber die waren im Schnitt schon eher über 40. Und sahen, also ich habe mit ein paar Leuten so geredet, welche Scheine sie gerade machen und das war alles nicht so glaubwürdig. Und ich meine, es waren tatsächlich auch Paramilitärs dabei und irgendwie Schlägertrupps. Und das ist in Serbien auch ganz, macht man auch ganz gerne, dass man halt nicht die Polizei schickt, um Demonstrierende zu verprügeln, sondern regierungsnahe Schlägertrupps, die der Partei nahe stehen. Weil wenn es dann Kritik aus dem Ausland gibt, kann man sagen, ja gut, es war ja nicht die Polizei, wir können nichts dafür, wenn Leute sich auf der Straße prügeln. Also das ist so auch Teil dieses Systems. Genau. Und der Höhepunkt dieser zweiten Protestwelle war der 15. März in Belgrad. Da waren um die 350.000 Leute auf der Straße. Es wären wahrscheinlich mehr gewesen. Dummerweise sind am Tag vor der Großdemo wegen Bombendrohung alle Züge in Serbien ausgefallen. Und relativ viele Busse wurden gecancelt. Haben sie 3 Monate später nochmal gemacht. Also es ist wirklich absurd. Genau. Und dann war das, hattest du diese riesengroße Demonstration. Und um 19.11 Uhr ging es dann richtig los. Es gab Schweigeminuten. Es gibt für die, damals waren es noch 15, inzwischen sind es 16 Opfer des Einsturzes des Bahnhofsvordachs in Novi Sad. Damals waren es noch 15 und es gab 15 Schweigeminuten. Eine Minute für jeden Verstorbenen, oft zweimal am Tag. Und das ist beeindruckend, weil die Proteste sind immer sehr laut. Es ist die ganze Zeit, man hat Vuvuzelas in Serbien fahren. Ich glaube, die Leute, die produzieren, haben richtig Cash gemacht. Und alle schreien immer Pumpeinje, pumpen, pumpen, weiter pumpen und so weiter. Aber wenn diese Schweigeminuten sind, da sind wirklich hunderttausende Leute und es ist beeindruckend, wie ruhig hunderttausende Leute für 15 Minuten sein können. Und mitten in dieser Schweigeminute rein um 19.11 Uhr, ich weiß jetzt nicht, ob man es hört, aber das erste Video, da sieht man mich nicht, aber man hört mich, wenn man mich jetzt hört.
Oh oh, jetzt geht's los.
Also ich schreie, oh oh, jetzt geht's los. Ich dachte, die prügeln auf die Leute rein, deswegen bricht eine Panik aus. Meine Kollegin Tanja Malle vom Ö1 meint, aber es ist doch nichts. Und jetzt nochmal ein zweites Video, wo man es ein bisschen genauer sieht, was da eigentlich los ist. Hier hast du eine Menschenmenge. Die halten Handys hoch als Protest während der Schweigeminute. Das ist auch recht leise. Und jetzt geht's los. Zwischen hier und hier ist über ein Kilometer. Das ist die gleiche, also das ist der gleiche Straßenverlauf in Belgrad. Aber das war über eine sehr weite Strecke, dass Leute in Panik auseinandergedriftet sind. Und wir sind danach komplett desorientiert durch die Stadt gelaufen, weil niemand verstanden hat, was zur Hölle da eigentlich passiert ist. Und damit war der Protest erstmal beendet, aber keiner wusste warum. Bis ein paar Stunden später die ersten Leute gesagt haben, sieht aus, als hätte da eine Schallkanone, sieht aus, als wäre da eine Schallkanone eingesetzt worden. Konnten dann Expertinnen ganz gut begründen. Ich meine, ist auch nicht ganz normal, was hier passiert. Also man kann schon sagen, dass da irgendwas vorgefallen ist. Die erste Reaktion von Herrn Präsident Vucic war zu sagen, nein, es wurde keine Schallkanone eingesetzt und wer was anderes behauptet, wird juristisch zur Verantwortung gezogen dafür. Macht viel Spaß, wenn man am nächsten Tag ausreisen muss und das behauptet. So, die erste Reaktion der serbischen Regierung und des Innenministers Ivica Dacic. Was ist eine Schallkanone? Haben wir nicht. Dann haben Leute Dokumente gefunden, dass Serbien eine Arad 450 Schallkanone Ursprung USA aus Israel gekauft hat, ein paar Jahre davor. Worauf die Antwort war, ah ja, stimmt, aber die liegt im Keller. Wir benutzen die nicht, weil das ist ja verboten. Sowas machen wir ja nicht. Dann denkt man sich, ja natürlich, warum sollten sie etwas Verbotenes tun? Bis dann dieses Foto aufgetaucht ist, wo man diese Schallkanone auf dem Polizeiwagen vor der Polizeieskorte hier sieht, mit einem LRAD 450 drauf. Unweit davon, wo es wahrscheinlich eingesetzt wurde. Die Antwort des serbischen Innenministeriums? Ah ja, stimmt, wir hatten die draußen, aber wir haben sie nur als normalen Lautsprecher eingesetzt. Die geben es heute nicht zu, dass sie es benutzt haben. Das ist so ein bisschen witzig, weil ich war den ganzen Tag bei dem Protest über 10 Stunden, ich habe nicht eine Polizeidurchsage gehört den ganzen Tag, es gab keine. Ja. Dann habe ich noch das auf Blue Sky geschrieben. Nee, es waren mehr. Ich bin um 9 raus und vorbei war es um 23 Uhr. Nee, war länger. Habe ich mir auch überlegt, ob ich mir das als Soundanlage hole. Man kann das ja scheinbar benutzen als Soundanlage und völlig harmlose Lautsprecher. Naja. Long Range Acoustic Device ist der englische Begriff. Aber Schallkanone, Suchi Top auf Serbisch, nennt man es für gewöhnlich. So, da haben ein paar Leute sich die Mühe gemacht zu recherchieren, was eigentlich passiert ist. Zunächst mal Birn konnte nachweisen, dass diese Schallkanone schon im November 2023 eingesetzt wurde an der serbisch-kroatischen Grenze in Sombor. In einem konkreten Fall gegen 53 Geflüchtete. Was ein sehr krasses Beispiel dafür ist, dass die Gewalt, die man nach außen gegen Fremde einsetzt, relativ schnell auf einen zurückschlagen kann, ja? Und diese Celebrite-Software, ich habe das vorher nicht erwähnt, Die wird auch in Deutschland benutzt, unter anderem in Baden-Württemberg, um nämlich an die Daten von Handydaten von Geflüchteten ranzukommen. Offiziell zu deren Identitätsfeststellung, aber es ist natürlich Schikane. So, dann gab es noch Earshot, eine NGO aus UK, die hat, genau, Moment, andersrum. Zirta hat dann Leute gefragt, ob sie Zeugenaussagen machen wollen, haben über 3000 gesammelt. Auch das Video, das ihr vorhin gesehen habt mit mir und Tanja, haben wir denen hingeschickt. Und die haben aus diesen ganzen Daten, Videos, Sound einfach das nochmal rekonstruiert, wie das gelaufen ist. Das sieht man auch hier die ganze Straße entlang, wie viele von den Leuten überhaupt ausgesagt haben, wie viele sagen, sie hätten etwas gehört, nicht gehört, etc. pp. Das ist datentechnisch sehr beeindruckend, was sie da hinbekommen haben. Und in Deutschland hat Netzpolitik.org irgendwie über Nacht ein Team von ein Dutzend Leuten zusammengetrommelt, die sich das einfach mal angeschaut haben und geguckt haben, was da läuft. Die haben auch ein bisschen mitgeholfen, das Ganze aufzuarbeiten. Also war schon journalistisch ein ziemlich beeindruckendes Teamwork, auch international, was danach passiert ist. So, das jetzt schon erst was fortgeschritten ist, aktuelle Phase der Proteste. Vielleicht sollte ich Proteste statt Projekte schreiben. Die neue Hauptforderung sind Neuwahlen. Sie wollen Neuwahlen und die Idee ist aber nicht, dass da jetzt 10 Parteien antreten und dann irgendwie normal gewählt wird, weil das funktioniert in Serbien nicht. Es gibt eine Regierungspartei, die alles kontrolliert und solange die Stimmen auszählen, ändert sich gar nichts. So, das wissen auch die Studierenden. Das heißt, deren Idee ist, dass sie eine studentische Liste aufstellen mit Leuten, die sie mögen. Am liebsten wären, glaube ich, tatsächlich Novak Djokovic auf der 1, ist kein Witz. Aber auch Universitätsprofessorinnen, Aktivistinnen etc. pp. Das Wichtigste für die ist nur, dass das nicht Parteipolitiker sind. Das wollen sie nicht. Weil die Idee ist nicht, dass diese Leute, die dann gegen Vucic am besten die Wahlen gewinnen, oder gegen die Liste von Vucic, sondern die Idee ist, dass die überhaupt die Grundlage in Serbien dafür schaffen, dass es faire und freie Wahlen geben kann. Also sowas wie Pressefreiheit oder dass nicht in jedem einzelnen Rathaus die gleiche korrupte Partei durchregiert. Das ist die Idee und sie bitten die anderen Oppositionsparteien darum, dann eben nicht anzutreten. Ob das klappt, werden wir sehen. Vucic hat sehr oft Neuwahlen gemacht. Er hat auch am Anfang der Proteste angekündigt, Neuwahlen mache ich sofort, gewinne ich ja eh. Jetzt will er gerade keine Neuwahlen mehr machen. Und erste Umfragen, die ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, weil man sich die Methode und so nicht so richtig anschauen kann, weil die nicht richtig veröffentlicht sind. Aber also mein Gefühl ist, der würde die nicht kriegen. Also nicht mal mit dem größten Wahlbeschiss. So. Dann der letzte Höhepunkt der Proteste war am Vidovdan, der St. Veitstag in Serbien, 28. Juni 25, mit 140.000 Teilnehmenden. Und dort wurde grünes Licht gegeben nach 2 Stunden Protest. Und was ist grünes Licht? Boah, haben sie nicht gesagt. Aber es gab eine Stimme und ich habe mal übersetzt, was sie gesagt hat. Die Zeit ist abgelaufen, also sie haben ein Ultimatum gestellt. An dem Tag, 21 Uhr, Neuwahlen müssen ausgerufen werden. Ist nicht passiert. So, dann haben sie gesagt, die Zeit ist abgelaufen, aber nicht für uns. Ab diesem Moment ist dies kein Studierendenprotest mehr. Wir bleiben hier als Bürger. Das ist nicht das Ende unseres Weges im Kampf für eine bessere Gesellschaft. Wenn ihr uns auf der Straße seht, wisst, wir arbeiten an den Wahlen. Wir entwerfen Programme und wählen sorgfältig unsere Leute aus. Ein starkes Netz, aufgebaut auf Freiheit und Liebe, das wir bewahren und weitertragen werden. Wir werden, und jetzt wird es wirklich zentral, um zu verstehen, wie die ticken. Wir werden niemandem sagen, was er tun soll. Nicht, weil wir es nicht wissen, sondern weil nur ihr es wisst. Und weil die Demokratie verlangt, dass das Volk wählt. Nehmt die Freiheit in eure eigenen Hände. Wir glauben an euch. Ihr habt grünes Licht. Und was ist grünes Licht? Ich habe es zuerst gehört und dachte mir, was zur Hölle? Echt, ist das jetzt das so? Okay, ihr habt gesagt, bis da muss was passieren, sonst passiert was. Und dann geben sie grünes Licht und kein Mensch weiß, was es ist. Das grüne Licht wurde so verstanden, dass im ganzen Land angefangen wurde zu blockieren. Und zwar nicht mehr nur hauptsächlich von den Studis, sondern von sehr vielen anderen Leuten. Das war teilweise sehr kreativ. In Novi Pazar zum Beispiel, einer Stadt im Südwesten Serbiens, haben Leute einfach angefangen, Zebrastreifen extrem langsam und wiederholt zu benutzen und damit die Straßen blockiert. In Belgrad haben sie die meiste Zeit die Straßen mit Müllcontainern blockiert. Allerdings, wenn die Polizei kam, haben sie aufgegeben und sind auf die nächste Straße und haben die wieder blockiert, wodurch die Polizei in Bewegung bleiben musste, was bei Polizisten in Vollmontur bei knapp 40 Grad im Sommer nicht so viel Spaß macht. Und so ging das los. Und es gab noch andere Massenproteste. Dann ging es aber auch los mit den Repressionen. Da gab es Massenfestnahmen. Hunderte Leute, die festgenommen wurden. Die meisten werden nach ein paar Tagen wieder freigelassen. Aber kann auch mal länger dauern. Und vor allem, was sehr beeindruckend ist, es haben sich Sports gebildet. Das sind sogenannte, also Nachbarschaftsgremien, aber man könnte es auch Räte nennen. Nachbarschaftsräte. Die halt zusammen entscheiden, was sie machen wollen. Klingt alles relativ progressiv. Links, das Sachen, die uns gefallen. Es hat aber auch gewisse Herausforderungen bei diesem ganzen Protest. Und nach außen, habe ich ja schon gesagt, die massive Repression gegen die Proteste. Und eigentlich, es sind keine Studierendenproteste mehr, es ist wirklich eher eine Art Volksaufstand. Wobei das mit dem Volk jetzt nicht nur positiv gemeint ist. Es gibt nämlich ein Problem nach innen und das ist ein massiver Nationalismus, der in der serbischen Gesellschaft nun mal sehr vorherrschend ist. Und ich habe mit relativ vielen Leuten in Serbien gesprochen. Die wollen den Nationalismus nicht problematisieren. Die einen, weil sie kein Problem mit ihm haben. Die anderen, weil sie sagen, wir müssen jetzt Vucic loswerden und über alles andere müssen wir danach reden. Aber wir können jetzt nicht anfangen, diese schwierigen Themen rauszuholen. Sie haben zum Beispiel auch eine Zeit lang die Uni in Novi Pazar, das machen sie immer noch, sehr hervorgehoben. Bei Novi Pazar ist die wahrscheinlich einzige größere Stadt in Serbien, die eine bosniakische muslimische Bevölkerungsmehrheit hat. Die haben die Uni auch blockiert. Die sind auch Teil dieser Bewegung und die wurden auch sehr oft in der Kommunikation der einzelnen Fakultäten nach vorne gestellt. So im Sinne von, wir sind hier zusammen. Allerdings war es auch so, dass die Uni in Novi Pazar gefragt hat, ob man nicht zum 30. Jahrestag von Srebrenica etwas machen könnte, worauf die Antwort der anderen Fakultäten war, ey, wenn wir das machen, verlieren wir die Leute. Das können wir uns nicht leisten. Müssen wir wann anders drüber reden. Die Frage ist, wann das sein soll. Und das, was mich persönlich wirklich ein bisschen schockiert hat, und es waren immer so ein paar Nationalisten und Rechte mit bei den Protesten, aber sie waren nicht prägend dafür. Beim Vidovdan am 28. Juni war das schon problematisch, aber man muss verstehen, das ist ein Feiertag, in dem es um eine Schlacht von 1389 geht, im Kosovo, die heute in Serbien mythologisiert wird als wir Serben haben das heilige Land auf unserer Erde gegen das heilige Reich im Himmel getauscht und Europa vor dem Islam bewahrt. Ich meine, das ist schwer, sowas progressiv zu drehen, okay? Und natürlich geht es dann auch viel um das Kosovo, weil die Schlacht dort war und Kosovo die Wiege des serbischen Volkes ist. Wie gesagt, sehr schwer progressiv zu drehen. Vielleicht hätte man da ein anderes Datum nehmen sollen. Und es gab mehrere Reden und es war nicht, um fair zu sein, nicht alle 12 waren bescheuert. Ich glaube, es waren nur 9 davon. Aber nur damit ihr euch vorstellen könnt, wir haben das für unseren Podcast Overvoice. Und ich gebe euch das, gebt euch das mal eine Minute. Und dann versteht ihr vielleicht, warum ich so geschockt war von dieser Veranstaltung.
I zato u to ime pročitat ću deo.
Und deshalb werde ich in diesem Sinne einen Teil der Rede des heiligen Nikolai Velimirovic vorlesen, die er am Vidovdan im Jahr 1916 während des Großen Krieges gehalten hat. Und wenn man alle Schädel und Gebeine verbauen würde, könnte man einen Tempel errichten, 300 Meter hoch, ebenso breit und lang. Und jeder Serbe könnte heute die Hand heben und sagen, das ist der Kopf meines Großvaters, der Kopf meines Vaters, der Kopf meines Bruders, der Kopf meines Nachbarn, der Kopf meines Freundes, der Kopf meines Paten. 5 Jahrhunderte lang verteidigt Serbien mit seinen Schädeln und Gebeinen Europa, damit sie in Frieden und Glück leben können.
5 vekova Srbija lobanjama i kostima svojim brani Europu, da bi ona živela.
Ihr dachtet jetzt auch, der ganze Vortrag über die Proteste sind gut und seid jetzt ein bisschen geschockt, oder? Ich meine, Nikolai Velimirovic, den ihr hier zitiert, aus dem Jahr 1916, hat danach in seinem Leben noch andere Sachen gemacht. Heilig gesprochen von der serbischen orthodoxen Kirche im Jahr 2003. Unter anderem bekannt dafür, dass er ein großer Verehrer von Adolf Hitler war und Teil der faschistischen Spor-Bewegung in Serbien. So. Und dann, gut, das war jetzt ein Studierender aus dem Kosovo, nicht sehr prägend. Es war noch ein Professor der Philologischen Universität, der geredet hat, Herr Milo Lompar. Und Serbien erkennt das Kosovo ja nicht an. Und es ist ja konsequent, wenn man zur verfassungsmäßigen Ordnung zurück will, dann zu sagen, ja gut, das Kosovo war auch Serbien. Und das macht er, macht aber noch ein bisschen mehr. Und vielleicht mal ein bisschen drauf achten, wenn es um Proteste in Serbien geht, was eigentlich so die ganzen anderen Sachen, über die er redet, damit zu tun haben.
Das znači poštovati zakonitost. A to znači poštovati Ustav,
Das bedeutet, die Rechtsstaatlichkeit zu achten. Und das bedeutet, die Verfassung zu achten. Und in der Verfassung steht, Kosovo und Metohien sind ein untrennbarer Teil Serbiens. Es gibt auch eine andere Freiheit, die äußere Freiheit. Sie teilt sich in zwei Stränge. Erstens die Freiheit unseres Staates, Serbien, im Verhältnis zu anderen. So weit wie möglich, so realistisch wie nötig, aber unbeirrbar. Und zweitens, auch auf dieser Versammlung darf das nicht vergessen werden, die Freiheit des serbischen Volkes außerhalb Serbiens, die Verteidigung der Souveränität der Republika Srpska, die Verteidigung der Souveränität der Serben in Montenegro, der Kampf für die nationalen Rechte der Serben in Kroatien und Mazedonien. Das ist der Kampf für den serbischen Integralismus. Es gibt keine Trennung. Es kann keine innere bürgerliche Freiheit geben, ohne diese andere äußere Freiheit.
Die Freiheit des serbischen Volkes außerhalb Serbiens. Naja, wie verteidigt man die? Schwierig. Nein. Bosnien. Bosnien. Ja, ein bisschen auch. Das bereden wir bei einem Bier nachher. Aber ich war nie serbischer Staatsbürger. Aber ich habe einen sehr serbischen Namen. Das. Oh nein, das reicht jetzt aber auch. Bitte, bitte nicht. Ah ja, okay, gut. Nur um das mal zu betonen, dieser Wiedaufdan war eine nationalistische Shitshow sondergleichen. Und es gibt viele Leute, denen das nicht gefällt, auch in Serbien nicht. Aber so richtig laute Kritik daran hört man nicht, weil es halt immer ist, ey, erstmal Bullshit loswerden und über die Sachen reden wir später. Und das ist halt die große Gefahr, die ich sehe. Weil dieser nationalistische Bullshit ist immer noch nicht prägend für die Proteste und er war nach dem Wiedaufdan auch nicht im Zentrum der Proteste. Also alles, was in diesen Nachbarschaftsgremien, Plena oder Räten, wie man es auch immer nennen will, oder bei den Blockaden passiert ist, da hat dieser nationalistische Scheiß keine Rolle gespielt. Aber dass man das auf einer Demo mit 140.000 Leuten sowas sagen kann, ohne dass alle sagen, was, sag mal, habt ihr sie noch alle? Das zeigt auf, dass wir hier ein Problem haben. Und aus Sicht der Forderung der Studierenden ist dieser ja, panserbische Nationalismus im Kern natürlich kontraproduktiv. Ja, sowas führt nicht zu Rechtsstaatlichkeit, zu einem Ende von Korruption oder mehr Demokratie. Sowas führt zu Gewalt, zu Korruption, zu gekapperten Institutionen, Hass, Armut, Isolation. Ja, man will Vucic loswerden und bereitet dann schon den Boden für den nächsten, vielleicht noch schlimmeren Vucic. Und gerade solche hegemonialen Pan-Bewegungen dienen dazu, dass Staat und Gesellschaft nie geordnet funktionieren, weil man immer das Ziel hat, irgendwie nach außen auszugreifen. Und sowas lernt man halt nicht mal in der Rede von Milo Lompart, aber das kann man lernen, wenn man mal Hannah Arendts Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft liest. Und ich glaube, das ist wirklich im Kern ein sehr, sehr großes Problem bei den Protesten in Serbien. Und wie ihr euch denken könnt, ich mache ja kein Hehl daraus, dass ich mit diesen Protesten sympathisiere. Aber ich habe auch kritisch darüber berichtet, auch in deutschsprachigen Medien, in der WOZ und der Taz namentlich. Und dann habe ich auch aus Serbien viele Stimmen gab, die so meinten, musst du das jetzt thematisieren? Du hast ja recht, aber gerade. Und dann denke ich mir so, ja, aber wann thematisiert ihr es? Ich habe mit Vladimir Asenijević gesprochen, bekannter Schriftsteller in Serbien, der in den 90ern bei den Protesten gegen Milosevic dabei war, der am 5. Oktober 2000 gestürzt wurde. Und der erzählt hat, ja, damals war es genau das Gleiche. Da haben sie uns auch gesagt, ja, die Themen erst mit Milosevic loswerden, dann reden wir darüber. Ja, toll. Heute ist Milosevic Propagandaminister, der große Mann. Also vielleicht sollte man doch darüber reden. So, wo stehen wir? Der Protest in Serbien zeichnet sich aus durch linke Methoden und Praxis, im Kern eigentlich grundliberale demokratische Forderungen und teilweise eine stark rechtsnationalistische Rhetorik. Das ist für ausländische Beobachter verwirrend, für mich übrigens auch. Aber wenn man Serbien ein bisschen kennt, ist man nicht ganz so überrascht, wie wenn man das von außen betrachtet. Es ist unklar, in welche Richtung dieser Protest Serbien politisch bewegen wird. Ich glaube nicht, dass Serbien danach ein viel progressiveres oder ein viel rechteres Land sein wird. Also so ein paar die Grundidee dieser Proteste ist, wir wollen keine korrupte Clique, die sich bereichert. Wir wollen nicht in einem Staat leben, in dem ein Mann durchregiert und man Mitglied einer Partei sein muss, um irgendwas zu bekommen. Und im Kern, wir wollen in einem Land leben, in dem uns nicht irgendwelche Dächer auf den Kopf fallen und Menschen sterben, damit eine kleine korrupte Clique sich weiter bereichert. Das ist der Kern der Proteste. Und es sind Linke dabei, es sind Rechte dabei, es sind Liberale dabei, es ist alles dabei. Ich würde sagen, inzwischen, abgesehen von ein paar Leuten, die Regierungspropaganda noch glauben, vor allem ältere Leute auf dem Land und denen, die direkt von diesem System profitieren, steht kaum noch jemand hinter dem System Vucic. Genau, und aus Sicht des europäischen Auslands wäre es vielleicht mal angebracht, Kritik am System Vucic zu üben. Das passiert wenig. Und besonders viel berichtet wird darüber ehrlich gesagt auch nicht in ausländischen Medien. Genau. Und also man sagt ja, man soll hier keine Werbung machen, aber es wäre schon ein bisschen absurd, nicht zu erwähnen, dass wir 5 Folgen Podcast zu dem Thema gemacht haben. Semester der Protestler, Neues vom Balla Balla Balkan. Und wenn ihr uns zum Beispiel auf Instagram folgt, gibt es auch so nette Sachen wie, das hatte ich ursprünglich für die Taz geschrieben, aber das ist, glaube ich, als Einführung ganz gut, das serbische Protestalphabet. Die 30 Buchstaben des serbischen Alphabets, die gibt es auf Kyrillisch, Latein, jeder Buchstabe hat eine Entsprechung. Und dann könnt ihr gleich Kyrillisch und das serbische Alphabet lernen, indem ihr euch über die Proteste informiert. Zum Beispiel L wie Lithium. Etwas, das abgebaut werden soll in Serbien, ein Mineral. Der Abbau ist in Serbien sehr, sehr unbeliebt. Das deutsche Wirtschaftsministerium drängt aber sehr darauf, weil man halt Lithium braucht für die deutsche Automobilindustrie und Batterien. Ferrari, das sind lauter Ferrari-Flaggen, warum müsst ihr dann dort lesen? Und Pumpanje habe ich ja schon erklärt. Aber da erkläre ich auch, woher es kommt. Also es kommt aus einem YouTube-Video von der serbischen Hochzeit, wo ein Musiker seinen Akkordeonspieler zum Pumpen auffordert und ihm dann einer einen 100-Euro-Schein auf seine schweißnasse Stirn klatscht. Sehr geiles Video, kann ich empfehlen. Dann doch mit diesem schönen Abschluss. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für den Vortrag. Es geht dann leider in ein paar Minuten schon mit dem nächsten Vortrag weiter. Deswegen würde ich sagen, verlagern wir die Q&A sowieso irgendwo hin auf ein Getränk und anderswo. Ich würde ganz gerne noch einmal pitchen, denn also für die Leute, die ganzen Insider-Schmähs jetzt nicht verstanden haben, hört den Podcast von vorne weg. Er ist sehr gut anzuhören, sehr unterhaltsam und man sollte aber darauf aufpassen, dass man sich kein Trauma holt beim ständigen Kopfschütteln. Es ist zum Teil wirklich absurd. Und damit hätte ich gesagt, fladere ich mir jetzt was aus dem Podcast. La Conoce, Christo.
La Conoce.